Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
Wenn ihr mit der Grumpy Cat und dem Overly Attached Girlfriend oder vielleicht sogar mit dem Socially Awkward Penguin per Du sind, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist die Sendung von der Woche 41 im Jahr 2015. Mein Name ist Matthias Schüssler. Und heute geht es um den Medienwandel. Im Internet ist ja alles gratis und auch als Blogger wird man nicht unbedingt reich. Das haben wir in der vorletzten Sendung herausgefunden. Aber jetzt gibt es die Leute von Blendle und die behaupten, dass man mit dem Internet sehr wohl Geld verdienen kann, wenn man Medien produziert. Man muss es halt einfach ein bisschen anders machen als die Verlage bis jetzt. Zum Beispiel muss man die Abos beerdigen. Wie Blendle funktioniert, das finden wir jetzt raus. Als Gast habe ich den Michael Scharschur am Draht. Er ist Redakteur bei Blendle und Journalist, unter anderem auch mal beim Radio SRF gewesen. Michael, wie hast du den Medienwandel bis jetzt erlebt?
Also ich habe es von Anfang an als Journalist erlebt und am Anfang hat man, also als ich angefangen habe, in den Medien zu arbeiten, das ist jetzt doch auch schon über 15 Jahre oder so her, habe ich das alles irgendwie nicht mitgeschnitten, dass das überhaupt passiert. Und ich habe auch nicht mitgeschnitten, dass das etwas Grosses ist, weil es ist einfach so normal gewesen. Wenn ich bin dort noch relativ jung gewesen, dass jetzt irgendwie Musik zum Beispiel einfach so kannst du aus dem Internet abladen, da weiss ich noch relativ genau, wie ich recht, also als Teenager recht begeistert gewesen bin, dass man jetzt aus dem Napster einfach kann innert, also es ist trotzdem mal noch ewig gegangen, aber einfach kann sich einen Song auf den Computer laden. Und ich habe mir überhaupt gar keinen Gedanken gemacht, was das für die Industrie, für die Musikindustrie in dem Moment würde bedeuten, sondern ich habe das einfach unglaublich grossartig gefunden. Weil ich habe vorher natürlich meine CDs kaufen und auf einmal hat man sich das können einfach aus dem Internet ziehen. Und es ist da weniger darum gegangen, dass ich gefunden habe, jetzt muss ich nicht mehr zahlen, sondern mehr so, ich kann alles sofort haben, was ich will. Und habe das dann relativ schnell auch einfach bei mir daheim auf dem Computer.
Wie lange ist es dann gegangen, bis du gemerkt hast, dass es auch, ich meine, so ist es uns allen gegangen. Wir haben es grossartig gefunden, gerade so die Gratiskultur. Aber wie lange ist es gegangen, bis du gemerkt hast, es hat auch eine negative Seite, gerade auch was deinen Berufsstand angeht, dass man da als Journalist dann unter Druck kommt?
Dass es mich als Journalist betrifft, ist auch noch recht lang gegangen, bis ich das realisiert habe. Das klingt jetzt wirklich wahnsinnig naiv, aber ich glaube, es geht relativ viel so, wenn du als Journalist angestellt bist, vor allem wenn du angestellt bist in einer Organisation wie beim SRF, dann kommt das mit dem Medienwandel passiert, man weiß es, aber es geht einem nicht so als Eingemachte. Und dann bin ich freier Journalist geworden, bin in die USA gezogen und dann habe ich gemerkt, wie wenig Geld rum ist, zum Journalismus zu machen, wie fest das gespart wird in den Verlagen, wie schnell das die von einem erwartet, dass man so einen Beitrag, einen Artikel anwirft und dass man dann halt auch einfach viel schlechter Journalismus produziert, einfach weil er billig muss sein. Und dann machst du etwas und musst relativ schnell arbeiten und dann wird der im Internet verramscht und dann fragst du dich so, ja, du, das ist ja kein nachhaltiges System, wieso macht niemand etwas? So ein bisschen so habe ich mir das dann so ganz langsam in den 5 Jahren, wo ich frei war, ist das so habe ich ein bisschen, ganz ehrlich, habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl bekommen, in dieser Industrie zu sein. Weil ich gefunden habe, da ist zu wenig Innovation rum und dann wird auch noch über die Leser gejammert, die angeblich nicht zahlen wollen.
Genau.
Ich habe gefunden, so, da muss doch mehr passieren, wenn es doch so dringend ist.
Hast du jemals dir überlegt, den Battle anzurühren und etwas ganz anderes zu machen? Ich habe mir das schon überlegt. Ich meine, ich habe bei der TA-Media diverse Kündigungswellen miterlebt. Ich habe die No-Future-Stimmung gesehen, die dort sich ausbreitet hat. Ich habe noch ganz am Anfang, als ich angefangen habe beim Tagi, das war im Jahr 2000, dort war eigentlich noch alles gut gewesen. Dort hat es noch satte Budgets gegeben. Dort ist man zu schönen Pressereisli eingegangen. eingeladen worden. Dort hat unser Computerbund, wenn er dort zumal geheiss hat, fette Werbeeinnahmen produziert und dann ist ein Steilberg abgegangen. Da hätte man schon können finden, jetzt muss ich mir vielleicht schon etwas anderes anlachen, was meinen Beruf angeht.
Also irgendwie natürlich schon. Also ich habe mir sehr oft überlegt, so, was soll ich denn, was könnte ich denn sonst jetzt machen, was vielleicht ein bisschen einfacher wäre, und habe auch, bin da auch immer ein bisschen weitergegangen und habe mit Leuten geredet und so. Habe dann auch als freie Schule mir so ein bisschen Geld als Berater verdient nebenbei. Wirklich das Handtuch werfen habe ich wenig können, weil ich Wesen gefunden habe, erstens, das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass es Journalisten gibt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich etwas dazu beitragen kann und habe versucht, die Sache gut zu machen und habe nicht können loslassen. Also ich glaube, so den richtigen Schritt raus hätte ich glaube nicht können machen. Aber ich habe es schon, also man hat sich immer überlegt, und es ist auch so, ich kann mich erinnern, wir sind irgendwie ein paar Schulis, sind zu einer Konferenz gefahren in Austin. Und dann haben wir so plaudert über unsere Unterkünfte, wo unsere Titel uns so gezahlt haben. Und die sind natürlich uns miserabel gewesen. Und dann haben wir, dann ist so eine Digitalkonferenz und dann hast du dort viele Startups, die irgendwie in den tollsten Hotels übernachtet, alles mit VC-Money ja, finanziert, oder? Und du findest so, vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Aber das sind einfach so Sachen, wo man sich dann hier und wieder überlegt und dann verwirft man es dann auch wieder, weil man schon weiss, warum das man in dem Beruf ist und warum das man es gut findet. Mhm. Aber ich glaube, jeder, der sagt, er überlegt sich es nie, es stimmt wahrscheinlich für die meisten, dass sich das hier und wieder überlegt.
Denkst du, haben wir es überstanden? Oder stehen wir erst am Anfang von dem Medienwandel? Wird es noch viel die Disintermediation, wie man ja immer sagt, Wegfall von Wertschöpfungsketten, einfach zunder ob sie rühren von dem ganzen Businessmodell, wird das noch viel verreckter?
Nein, ich glaube im Fall nicht. Ich glaube, ich sehe eher, dass Verleger sich wieder so auf ihre Stärken besinnen, weil die Stärken sind immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren und die Stärken sind im Es ist vielleicht sogar noch wichtiger geworden, was Verleger machen und Journalisten machen. Also, dass die wahnsinnig viele Informationen sammeln und auf möglichst gute Art und Weise zusammenfassen, dass es für den Leser und für den Nutzer, für den Konsument, egal wo er ist, dass es wirklich einen Nutzen hat. Und ich glaube, für das sind Leute sogar immer mehr bereit zu zahlen, weil man halt, ein gutes Beispiel ist irgendwie dein Facebook-Feed. Da ist so viel, und es ist so viel nicht wichtig und es ist so viel Wertloses darunter, wo du irgendwie draufklickst und dann nachher nicht so genau weißt, warum du es jetzt gemacht hast. Und also die krasse Kuratierung von Informationen, die wird, glaube ich, wichtiger. Und von dem her glaube ich, also ich glaube nicht, dass der Medienwandel überstanden ist, aber ich glaube auch nicht, dass der Medienwandel etwas Schlechtes ist. Also es ist ja gut, wenn sich das verändert, aber ich glaube, nach einem so einem ersten Schock kommt man wieder zurück und besinnt sich, also hat halt neue Konkurrenz, die sieht ein bisschen anders aus und dann besinnt man sich auf das, was man wirklich gut kann und macht gute Produkte und bringt die den Kunden, den Leser so, wie sie das wollen. Und das machen wir ja auch bei Blendl, oder? Also irgendwie, wir finden, dass die einzelnen Artikel, dass das ein grosses Bedürfnis ist, um aus vielen verschiedenen Quellen einzelne Artikel zu lesen. Und das kann man heute auf dem Internet, da ist man sich daran gewöhnt. Aber mit vielen Inhalten kann man es eben noch nicht, weil die hinter einer Bezahlschranke sind.
Jetzt hast du wirklich sehr elegant die Kurve gekriegt, die ich auch gerade machen wollte, nämlich zu unserem eigentlichen Thema, Blendl.
You're welcome.
Oder Blendl. Woher kommt eigentlich der Name? Müssen wir als erstes, glaube ich, klären. Was heisst Blendl? Oder Blendl?
Ja, Blendl, sagen wir. Es ist nicht Schwäbisch.
Eben, für mich klingt das... Ich habe halt eine Frau, die aus dem Gebiet kommt, darum neige ich ein bisschen dazu, das Schwäbisch auszusprechen.
Ja, du bist nicht der Einzige. Aber hauptsächlich, du weißt, für was dass wir stehen. Und Blendl, der Name ist, wenn ich mich recht, da bin ich noch nicht bei Blendl gewesen, aber ich habe unsere Gründer, zwei Gründer mal gefragt und die haben die Idee gehabt, sind irgendwie am Trinken gewesen, in irgendeiner Bar und haben gefunden, wir brauchen jetzt einen Arbeitstitel für die Geschichte, weil wir finden es, glaube ich, eine gute Idee und glaube eine, die zu unserem neuen Startup wird. Und dann haben sie irgendwie Blendl. Ich kann dir nicht genau sagen, warum das Blendl ist. Halt irgendwie blending into each other. Also irgendwie verschiedene. Also ja, so ist es wahrscheinlich entstanden. Und dann das ist aber nur ein Arbeitstitel gewesen. dann haben sie ein bisschen angefangen zu arbeiten und dann ist das langsam zum Produkt geworden und dann ist der Blendl-Name auch einfach immer mehr geblieben und dann haben sie glaub, gefunden, jetzt behalten wir den einfach. Und ich bin eigentlich relativ froh, dass sie das gemacht haben, weil es ist ein toller Name, man kann sich ihn einfach merken und viele Leute wissen mittlerweile, für was das steht, nämlich für guten Journalismus.
Eben, das ist das Stichwort. Du hast gesagt schon vorher, du glaubst daran, dass eigentlich gute Inhalte weiterhin werden ihr Publikum finden und auch vielleicht sogar ein zahlendes Publikum. Und jetzt musst du einfach mal erklären, wie das Blendle, ich sage weiterhin Blendle, glaube ich, wie es funktioniert.
Ja, es funktioniert folgendermaßen. Wir haben Partnerschaften mit in Deutschland mit über 100 Verlegern. Die geben uns ihre Zeitungen. Wir stellen die ins Internet stellen und zwar in einer Art und Weise, wo du sie mega easy kannst auf dem Handy lesen und auf dem Tablet lesen und am Computer lesen, wie auch immer du das willst. Und der Clou ist, du kannst einzelne Artikel kaufen. Das heisst, du kannst einen Artikel aus der Süddeutschen lesen und wenn du nachher Lust hast oder einen siehst aus der Welt, kannst du den auch lesen. Wenn du einen aus der NZZ siehst, kannst du den lesen. Und wenn du eine Reportage aus dem Reportagen siehst, kannst du den lesen. Und du zahlst jeden Artikel einzeln. Also du füllst, wenn du dich anmeldest, kommst du 2,50 über von uns, 2,50 Euro. Dann nachher, kannst du mit dem schon mal loslegen und dann tust du quasi in deine Blendl-Wallet Geld rein und dann fängst du einfach an lesen. Und jedes Mal, wenn du einen Artikel liest, ziehen wir dir ein bisschen Geld ab. Das ist zwischen 19 Cent und so 80 Cent. Je nachdem, wie gross die Geschichte ist. Also wenn es so eine dicke Reportage ist, wo viel Recherche reingegangen ist, dann kostet es ein bisschen mehr, als wenn es einfach eine News ist.
Also die Titelgeschichte vom Spiegel kostet 1,99 Euro, habe ich gesehen. Es kann auch über 1 Euro gehen, der Preis.
Das ist wahnsinnig selten, das ja. Kommt vor. Das ist wahnsinnig selten, dass es über 1 Euro geht. Aber das kommt definitiv vor. Das Wichtige ist aber, wenn du den Artikel liest, nehmen wir den 1,99 Artikel. Wenn du den Artikel liest und den gelesen hast und findest, ja, der hat mir jetzt nicht so viel gebracht, weil der ist mies geschrieben gewesen, schlecht recherchiert gewesen, das ist einfach nicht ein gutes Produkt gewesen, dann kannst du das Geld zurückverlangen. Dann kannst du sagen, mir hat der Artikel nicht gefallen, geben mir meine 1,99 zurück und wir machen das anstandslos sofort.
Aber wenn ich das mit jedem Artikel machen würde, dann würde er irgendwann schon sagen, aber hallo, irgendwann einmal musst du doch einmal auch wirklich zahlen.
Genau, es gibt so einen Algorithmus, wo irgendwie schaut, wie wo quasi Missbrauch erkennt von dem Feature. Müssen wir fast nie einsetzen, aber wenn das so wäre, dass jetzt einer findet, ich will alles gratis und meint, das ist ja cool, dass man den Refund-Button nutzen kann, dann stellen wir die Funktion für die Person ab. Und es geht, also da geht es nicht darum, wenn du zehnmal drauf drückst, dass wir das abstellen, sondern es geht einfach darum, wenn so das Verhältnis zwischen den Artikeln, die du liest und den Artikeln, die du zurückverlangst, nicht mehr stimmt, dann nachher tun wir das Feature für dich vorübergehend ausblenden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Inhalt zu finden. Man kann einzelne Titel durchblättern, man gibt Vorlieben an und kommt dann so einen Mix, so einen Cocktail an News zusammengestellt über automatisch. Man findet Artikel, die andere gut gefunden haben. Und dann gibt es auch kuratierte Artikel, also solche, die eine Redaktion auswählt und sagt, liest die. Und du bist dort selber Kurator und was ist jetzt so deine Linie? Wie glaubst du, findest du die Artikel, wo das Publikum interessiert?
Darf ich jetzt erst noch ganz schnell sagen, was für verschiedene Ebenen das wir haben, zum Kuratieren? Weil wir haben, also ich bin der Redaktionsleiter von Deutschland. Das heisst, ich habe ein Team von 6 Leuten, die Zeitungen liest und dann die besten Artikel auswählt. Das ist das, was du erwähnst. Genau. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Wir haben prominente Kuratoren. Das sind eigentlich prominente Nutzer. Da haben wir zum Beispiel den Wolfgang Blau, der dein Publikum heute Abend wahrscheinlich gut kennt. Das ist der Digital Editor, Digital Chief vom Guardian und jetzt gerade zu Condé Nast gewechselt und er liest quasi einfach irgendwie die Zeitungen, die er sowieso liest und empfiehlt dann die Mediengeschichten in Kanal Medien, wo er besonders interessant findet. Also das macht unsere Kanäle auch so interessant. Du kannst auf Technologie klicken und dann nachher siehst du dort alle spannenden Technologieartikel, kuratiert von prominenten Nutzern, von gewöhnliche Nutzer, einfach Nutzer, wo auch gerne lesen und empfehlen. Und dann das, was wir machen, wir tun dort auch reinposten. Aber unser Hauptprodukt ist ein Newsletter, das schicken wir jeden Morgen raus. Der hat dann ein paar Geschichten drin, die wir besonders gut gefunden haben. Und da legen wir wirklich Wert auf, ist es guter Journalismus? Ist es wirklich so Journalismus, wo sich es lohnt, dafür zu zahlen? Das heisst nicht, dass es nur Analysen zum Nahen Osten sind, obwohl ein von unseren erfolgreichsten Artikeln genauso etwas ist. Aber das heisst, dass es mit viel Sorgfalt muss gemacht werden. Das heisst, eine lustige Glosse, wo wunderbar geschrieben ist, kann dort genauso reinkommen wie eine tiefe Recherche in einen Finanzskandal. Es geht uns einfach darum, den journalistischen Wert quasi hervorzustreichen. Also wir wollen guten Journalismus feiern da drin. So einen, den du gerne zahlst dafür.
Guter Journalismus, definier mir das.
Ja, das ist noch schwierig. Also es ist schwieriger zu sagen, was kein guter Journalismus ist.
Genau.
Und ich glaube, kein guter Journalismus ist irgendwie, das Offensichtlichste ist, es ist mies geschrieben, man versteht es nicht. Aber dann andere ist auch, der hat eine Pressemitteilung abgeschrieben oder die hat nur mit einer Person geredet. Also weißt du, es ist relativ schwierig zu sagen, aber es ist ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wer ich zitiere, aber es ist ein bisschen wie mit Pornos. Wenn du es siehst, weisst du es.
Ja. Man hat eine grosse Auswahl, die man könnte lesen im deutschsprachigen Raum. Da gibt es die Welt, Süddeutsche, Zeit, Spiegel, Fokus, Wirtschaftswoche, Chip zum Beispiel, aber auch so Sachen wie Brigitte, internationale Sachen, haben wir Wall Street Journal. Ich zähle jetzt nicht alle auf, ich glaube, das wird langweilig.
Es sind über 100 Titel, also es wäre wirklich ein Würdeswillig an, aber was cool ist...
Wir könnten unsere Sendezeit leicht füllen damit.
Was cool ist, für erstens Schweizer ist das die NZZ, mit dem NZZ, also mit der Tagesausgabe drauf ist, mit der Sonntagsausgabe und das ist mein Lieblingsding, mit dem NZZ Folio. Das ist auch so etwas, das hast du heute einfach nicht können online lesen. Also das ist die einzige Möglichkeit, zum NZZ Folio zu lesen, ist zum Kiosk gehen oder ein Abo zu haben. Und sonst gibt es keine andere Möglichkeit. Vor allem nicht zum einzelnen Artikel lesen. Mhm. Das Reportagen ist auch drauf aus der Schweiz. Und für die Journeys unter uns ist der Journalist.
Ah, okay.
Das finde ich auch echt cool.
Das ist gut, ja. Jetzt fällt auf, dass Ringier und Tamedia nicht mit dabei sind. Warum haben die nicht können überzeugen bis jetzt?
Ich weiß gar nicht, ob wir es versucht haben, ehrlich gesagt. Also wir sind ja in Deutschland noch ganz frisch. Da haben wir vor allem mit deutschen Verlegern geredet. Und die NZZ und die Reportagen sind, das ist einfach wahnsinnig schnell, das ist mega easy gegangen. Wir sind jetzt nicht auf die Schweiz tour und haben die Leute gefragt, hey, wollt ihr bei uns dabei sein? Es ist eher andersrum gelaufen. Weil die NZZ natürlich super innovativ unterwegs ist im Moment und einfach Zeug will ausprobieren und ihren Content auch perfekt auf die Plattform passt. Ich weiss nicht genau, wie die Haltung ist von der TH Media und von Ringier.
Ich habe nachgefragt für meinen Artikel, den ich im Tag dazu geschrieben habe. Und dort hat TH Media gesagt, sie wartet mal ab, sie schaut sich das an. Das hat nicht per se nach einem Nein getönt, aber eben nach einer abwartenden Haltung. Und Ringier hat gesagt, nein, sie wollen das nicht, sie wollen lieber ihre eigenen Produkte fördern. Ist das... Und es hat so getönt, als ob der Aufwand für sie zu gross wäre. Ist denn das ein grosser Aufwand, zum bei Blendl mitmachen?
Nein, aber nein. Ist es überhaupt. Also es ist mega easy eigentlich.
Es ist einfach eine faule Ausrede von denen, die wollen nicht. Oder die wollen vorher noch ein bisschen überzeugt werden.
Da bin ich ja nicht so, involviert in die Gespräche. Ich weiss nicht, ob man mit Ringier schon geredet hat bei uns oder nicht. Aber der Aufwand ist auf jeden Fall, das weiss ich, der Aufwand ist klein. Man gibt uns Material, wir kommen da ein PDF und ein XML-Ding über und dann wird das bei uns, von unseren Technikern, wird ein Feed aufbauen und dann läuft das eigentlich automatisch. Das ist nicht so ein verrückter Aufwand. An dem liegt es gerade nicht.
Mhm.
Aber ich weiss nicht, an was es sonst liegt. Aber ich verstehe auch natürlich, dass Verleger abwarten wollen. Wir müssen jetzt mal schauen, also es gibt halt die einen, die jetzt einfach mitmachen und das ausprobieren, weil sie Bock haben, um Sachen auszuprobieren und weil sie auch wissen, es ist wichtig, um Sachen auszuprobieren. Und dann gibt es die anderen, die jetzt mal zuschauen und das ist beides gut.
man hat das Gefühl, die Verleger hängen einfach an ihrem Abo-Modell, weil das hat auch der Michael Ringier laut dem Thomas Benke so gesagt im Mediatag von SRF4, dass die halt das nicht könnte wettmachen, so Einzelverkäufe von Artikeln, dass man ein Abo hat, wo halt konstant die Einnahmen kommen, solange der Abonnent halt weiter zahlt. Ist das eine altmodische Denke, müssten die Verleger von dem halt dann doch irgendwann einmal oben runterkommen von dieser Idee, weil es ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel meine Mediennutzung anschaue, dann bin ich heute auch nicht mehr so einfach an ein Medium gekoppelt, sondern ich lese auch das, was mich interessiert, egal von welchem Titel das es dann kommt.
Ja, dann hast du das Problem, oder? Das ist ja das Problem, dass wenn du von verschiedenen Titeln etwas lesen willst, dann bist du eigentlich musst du dich mit den Sachen zufrieden geben, die es gratis gibt. Oder du machst dir ganz, ganz, ganz viele Abos. Und ich glaube nicht, dass Abos weggehen. Ich glaube sogar, also Blendl hat eigentlich gezeigt, in Holland gibt es so ein paar Zahlen. Also da ist der Volkskrant, wo da eine Zeitung ist, das ist glaube ich so ein bisschen die NZZ von Holland, der hat mehr neue Abos das erste Mal seit Jahren, nachdem sie mit Blendl gestartet hat. Da in Holland ist ja die Plattform. Ja, da in Holland ist ja Plattform jetzt bald eineinhalb Jahre alt. Und da hat man schon ein bisschen, kann man schon ein bisschen zurückschauen, wie sich das entwickelt. Und dort ist das so gelaufen. Weil ich glaube, du hast zwei verschiedene Arten von einer Beziehung zu einem Media-Brand. Du hast zum Beispiel, bei dir ist es vielleicht der Tagi, bei mir ist es vielleicht die NZZ, bei einem anderen ist es die Süddeutsche, wo so ein bisschen die Mini-Zeitung ist. Und das ist die Zeitung, die ich jeden Tag lesen möchte. Und da weiss ich auch, da lohnt sich ein Abo einfach total, weil das sind die Leute, denen ich am meisten vertraue, wenn Breaking News kommen. Oder weiss auch nicht. Einfach wenn, so für meinen täglichen Newskonsum. Aber dann gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere Titel, die ich auch gerne will lesen. Zum Beispiel Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, The Economist, die Süddeutsche, Zeit. Es gibt wirklich unzählige Artikel, Media-Brands, die ich wahnsinnig gerne nutzen würde, die ich jetzt aber nicht kann nutzen, weil die einzige Möglichkeit ist, ein Abo zu kaufen und das natürlich einfach sehr teuer kommt. Also ich kann das aus meiner Zeit als Freie noch relativ gut erinnern. Da habe ich die Information abonniert, Wall Street Journal abonniert, New York Times abonniert, dann Financial Times abonniert. Nicht, weil ich unglaublich viel lese, sondern weil ich zu vielen Zeitungen Zugriff gebraucht habe, für meine Arbeit. Und die einzige Möglichkeit war, ein Abo zu lösen. Und ich glaube, das machen ganz wenige Leute so. Ich habe dann auch immer wieder mal eins abgestellt und so, weil es einfach zu teuer, weil es einfach zu teuer geworden ist. Und auf Blendl hast du die Möglichkeit, wenn du Zeit hast und wenn du Lust hast und wenn du aus irgendeinem Grund das Bedürfnis hast, eine andere Zeitung zu lesen, kannst du das machen. Ich glaube, unsere Zahlen zeigen das auch. Es torpediert überhaupt nicht das Abo-Modell, sondern es schafft wie einen neuen Markt. Von denen, die besonders neugierig sind, mehrere Titel wollen und von denen, die einfach noch keine Zeitung abonnieren, die jungen Menschen. Das sind die meisten Leute auf Blendl sind unter 35. Das sind die Leute, die einfach kein Abo haben.
Genau, du sagst, Leute zahlen für Journalismus, für guten Journalismus und auch Junge zahlen für Journalismus und ihr habt die Zahlen, wo ihr das könnt beweisen könnt. Das ist nicht nur einfach so postuliert.
Genau, ja. Nein, auf Blendl sind die allermeisten, also mehr als die Hälfte von den Nutzern sind unter 35 und die zahlen für Journalismus.
Das sehen wir. Also was sind eure Erwartungen an Zahlen, die ihr gerne weiter erfüllen wollt? Sind ihr da in eurem Businessplan? Sind ihr eher überrascht gewesen, wie viele Leute das zahlen oder wie läuft? Wie ist nach anderthalb Jahren so die Erfahrung?
Ich lache, weil ich bin jetzt gar nicht sicher, wie gut der Businessplan wir hatten am Anfang. Weil das ist, und du musst dir vorstellen, das ist gegründet worden von zwei Journalisten. Das sind keine BWLer gewesen. Ich glaube, der Businessplan hat ein bisschen chaotisch ausgesehen. Aber wie auch immer der gewesen wäre, mit diesen Zahlen hat man niemals gerechnet. Also, was angefangen haben in Holland und die Verleger mal überredet haben, um das bitte mal auszuprobieren, haben die Verleger gesagt, wir sind froh und zufrieden, wenn wir in einem Jahr 20'000 Nutzer haben. Und ein Jahr später haben wir 450'000 Nutzer gehabt. Also es hat alle Erwartungen übertroffen. Die Erwartungen in Deutschland sind relativ ähnlich. Also die Hoffnung ist, dass man, oder der Plan ist, dass man im Jahr auch so um die 400'000 Nutzer haben in Deutschland.
Und das sieht im Moment, der Start ist gut gelaufen?
Wir sind jetzt erst einen Monat live, also noch nicht mal einen ganzen Monat live. Ich sage dir darum lieber noch nicht zahlen, einfach weil man das erst bald ankündigt. Und dann kommen die dann mit über. Aber es ist auf jeden Fall, ich kann es fast nicht können glauben, es ist wirklich die Begeisterung am Launch Day ist riesig gewesen. Wir haben super viel Unterstützung bekommen von andere Verleger, von alten Kollegen, also das ist ein riesen schöner Start gewesen.
Das heisst, ihr könnt...
Und das erste Mal haben auch Nutzer uns Feedback gegeben. Und
ihr könnt wirklich den Journalismus retten, heisst das?
Ja, ich sage sicher nicht Nein zu dem, aber ich sage auch nicht Ja zu dem. Das ist, also den Journalismus retten muss man ja gar nicht. Dem Journalismus geht es, glaube ich, so gut wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, man muss ein bisschen Geld machen mit dem langsam und ich glaube, da können wir schon helfen.
Dann noch die Frage als Abschluss, wo wir ja eigentlich die Sendung daran aufgehängt haben, weil es ist ja um Blogger gegangen, auch, können dann auch Blogger, die gute Arbeit leisten, zu euch und sagen, ich will jetzt auch mal ein paar Brösmeli von dem Kuchen abhaben, kann ich zu Blendle gehen und dort meine Sachen einstellen. Premium-Content habe ich zu bieten und brauche nur noch ein Verkaufsmodell.
Das kann man, und zwar macht das in Holland, gibt es so eine Vereinigung von freien Journalisten und die haben auf Blendle Edition gemacht. Ich weiß jetzt, ich habe vergessen, wie sie heisst, weil ich bin noch nicht so gut im Holländisch, aber die verkaufen ihre Stories auf Blendle und das läuft offenbar sehr gut. Also Blendle steht nicht für Printjournalismus, sondern Blendle steht für guten Journalismus. Wie der gemacht wird. Und heutzutage wird ja guter Journalismus nicht nur von Printhäusern gemacht, sondern von ganz vielen verschiedenen. Also von dem her grundsätzlich auf jeden Fall.
Aber jeden nehmen wir schon nicht.
Nein, es muss guter Journalismus sein, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch Media-Brands haben es da ein bisschen einfacher. Aber Media-Brands sind ja heute nicht mehr nur Print-Journalisten. Also da gibt es auf jeden Fall bald auch Neuigkeiten dazu.
Und damit, mit dem hoffnungsvollen Ton, mit dieser Note, wir sind ja selten so hoffnungsvoll am Ende von unserer Sendung, sind wir aber durch. Ich sage an Michael Scharschur ganz herzlichen Dank für die Auskunft. In einer Woche.
Merci auch.
In einer Woche geht es dann um Apple. Da ist ja zum einen die Medienresonanz und das Interesse, das das Unternehmen auslöst, die ist immer noch gewaltig. Auf der anderen Seite kann man sich schon mal fragen, ist das eigentlich noch berechtigt? Ist das wirklich nach dem Tod von Steve Jobs immer noch so ein Ausnahmeunternehmen? Dieser Frage gehen wir nach. Sachen wie Tour, Top oder Flops, iPad Pro, der richtige Weg, Apple als Luxusmarke, findet mir das lässig? Ich rede mit dem Jean-Claude Frick über diese Frage, das dann in einer Woche. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live. Wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Jetzt sage ich merci für die Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich auch, dass ich überzogen habe und schaue, dass ich gerade weitermachen kann im Programm. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.